Wenn wir zu unserem Thema kommen, Apostel in Deutschland, neue Trends in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, dann sind wir heute auf einem Endzeittag und jeder von uns hat verstanden, was der Herr Jesus meint, wenn er von der Endzeit spricht. Er spricht ja hauptsächlich von Verführung, aber auch von Seuchen, Erdbeben und Kriegen. Das haben wir schon gehört in den letzten zwei Einheiten. Und in diesen Tagen, wo wir doch auch mit Krieg konfrontiert sind im Iran, da habe ich aus USA auf CBN News in den Nachrichten über den Krieg habe ich eine Szene gesehen. Und diese Szene spielt im Weißen Haus, im Oval Office mit Präsident Trump. Um ihn herum stehen circa 15 Personen und sie beten für ihn. Und diese 15 Personen, das sind sogenannte Faith Leaders oder Pastoren aus dem ganzen Land, die auch bekannt sind, und das sind auch Leute dabei, die man kennt, wenn man die charismatische Szene etwas kennt, also zum Beispiel die Paula White, eine der großen falschen Prophetinnen in den USA. Und Paula White war ja auch diejenige, die bei der Einsetzung von Präsident Trump 2017 am 20. Januar ganz vorne für ihn gebetet hat, ihm die Hände aufgelegt hat. Und diese Personen, sie beten um Gnade und Weisheit für den Präsidenten und um Schutz für die Truppen. Und Paula White leitet seit 2025 auch das sogenannte Glaubensbüro des Weißen Hauses. Und sie ist die geistliche Beraterin von Präsident Trump. Und da stellt sich jetzt ja uns die Frage, wer sind denn diese Leute? Mit welchem Mandat sind sie ausgestattet? Was wollen sie? Wer sind diese Leute, die so nah an der Macht sind oder auch Einfluss auf diese Macht haben? Was ist das Ziel? Und wir sehen einige der wichtigsten und führenden Repräsentanten der NAR unter ihnen. Und wir werden auf den Begriff NAR noch näher eingehen, aber NAR heißt zunächst mal New Apostolic Reformation. Also auf Deutsch übersetzt neue apostolische Reformation, Restauration oder Transformation. Ja? Und dieser Begriff, den werden wir noch genau kennenlernen. Und wenn wir in diesen Themenkomplex neue Apostel in Deutschland oder auch weltweit eintreten, die NAR, ich sage jetzt im Verlauf der nächsten Stunde einfach NAR, dann wisst ihr, um was sich's dreht. Diese neue apostolische Reformation, so ist es wichtig, dass wir, die wir wirklich bibeltreu dem Herrn Jesus nachfolgen wollen, ein Verständnis dafür bekommen, was denn der Werdegang und dann auch der Fortgang und auch die Ziele dieser New Apostolic Reformation letztendlich sind. Wenn wir sehen, diesen Werdegang, den Rudolf schon in Einzelteilen auch heute Morgen beschrieben hat, wenn wir sehen, wie dieser Werdegang ist, dann können wir auch ganz klar die NAR als eine falschgeistige Strömung einordnen. Und wir sehen auch, wo die Gefährlichkeiten für die Leute sind, die in Gemeinden sind oder die auch in bibeltreuen oder auch schon vermischten Gemeinden sind. Und wir sehen, dass die NAR sich ausgebreitet hat in den letzten 40 Jahren hauptsächlich weltweit mit vielen Organisationen, mit vielen Strukturen, und die allermeisten Menschen in den pfingstlichen oder charismatischen Gemeinden, auch der Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden in Deutschland, der größte Pfingstbund in Deutschland ist, hat dieses Wachstum der NAR, die Ausbreitung und die Infiltration in die verschiedenen Gebiete selber erlebt und auch unterstützt. Und ganz viele Charismatiker oder ganz viele Pfingstler, es gibt ja nicht mehr so viele, ich sage mal klassische Pfingstler, das Ganze hat sich ja transformiert in die Charismatik und heute ist eine große Gemengelage, aber den Ton geben die Charismatiker an. Ja. Die traditionellen Pfingstgemeinden mit einer, ich sage mal auch noch einer moralischen Ordnung oder einem Bibelverständnis oder auch einer Integrität dem Wort Gottes gegenüber, das ist alles in das Charismatische übergegangen. Und wenn wir diesen Werdegang der letzten 100 Jahre einfach mal anschauen, dann sehen wir, wie der Rudolf schon beschrieben hat, eine Erweckung in der Heiligungsbewegung. Und die ging ja aus den evangelikal geprägten Kreisen hervor. Und Erweckungsbewegungen hat es ja immer wieder gegeben, aber auch diese Erweckungsbewegung, wie so viele Erweckungsbewegungen, hat sich dann bald in zwei unterschiedliche Richtungen dann entwickelt. Es gab besonders die biblisch gegründeten, den nüchternen Teil, der ein Bewusstsein hatte für die Ganzhingabe an den Herrn Jesus Christus. Und die Folge und die Früchte dieser Haltung, das war ein tiefes Bewusstsein von Heiligung, welche auf biblische Grundlagen gebaut war. Es gab aber auch die andere Seite dieser Erweckungsbewegung, wo falsche, extreme Lehren mit der biblischen Wahrheit vermischt wurden. Und diese sogenannte völlige Durchheiligung, sündlose Vollkommenheit, waren tragender Begriff dieser Bewegung. Wir erkennen schon hier auf der Grundlage, auf der nüchternen Grundlage der Schrift, dass da etwas nicht stimmt. Ja? Diese sündlose Vollkommenheit und diese vollkommene Durchheiligung, wir sehen, dass kein Mensch sündlos sein kann in seinem irdischen Leben. Und dieser angestrebte geistliche Perfektionismus, das hat letztendlich zu falschen prophetischen Aussagen, zu körperlichen Manifestationen und zu erkennbaren dämonischen Wirkungen geführt. Im ersten Timotheusbrief warnt ja Paulus eindeutig den Timotheus vor den kommenden Entwicklungen. Er sagt in 1. Timotheus 4, Vers 1 und 2, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren von Dämonen zuwenden werden durch die Heuchelei oder auch Verstellungskunst von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Und der Herr Jesus, unser Herr, der warnt ja schon ganz am Anfang in seinen Endzeitreden vor diesen Entwicklungen. Wir sehen ja in Markus 13, in Lukas 21 und in Matthäus 24, sehen wir deutlich, wo der Herr spricht über Verführung, über Kriege, über Erdbeben, über Seuchen. Aber am deutlichsten warnt er vor diesen Verführungen und gibt dieses Gebot an, dieses Gebot zur Wachsamkeit. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 4, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Was hier signifikant ist, ist, dass der Herr manche Worte doppelt verwendet. Nämlich, er sagt zweimal viele. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und werden viele verführen. Also zweimal viele. Und hier sind wir wieder bei dem Begriff der begrenzten, der kleinen Herde. Es wird nicht die weltweite Erweckung geben, auf die wir gleich noch eingehen werden. Es wird nicht die Milliarden von Menschen geben, die zum Herrn strömen, sondern viele werden verführt werden. Und die Geschichte seit der Apostelzeit, vor allem auch die letzten 200 Jahre, zeigt ganz deutlich die Aktualität dieser Warnung vom Herrn Jesus. Die eigentliche Pfingstbewegung, die hatte ja schon immer in der Kirchengeschichte auch Vorläufer wie die Mystiker, wie die Gnostiker, die abgefallene römische Kirche, die Montanisten im 2. und 3. Jahrhundert und die Bewegung der Kamisarden, das sind alles Worte, die wir heute auch schon mal gehört haben. Und die Seekers und Shakers in England, die Mystiker im Pietismus, gerade auch die leitenden Figuren im Pietismus, die wir heute schon gehabt haben, also Nikolaus Graf von Zinzendorf, Philipp Jakob Spener, Michael Hahn, August Hermann Franke, waren ja Menschen, die mit diesem Ding konfrontiert wurden. Und nicht jeder von ihnen ist da wirklich den geraden Weg gegangen. Gerade Michael Hahn und auch Nikolaus Graf von Zinzendorf waren doch auch von der Mystik auch betroffen. Auch die Irvinianer, eine Bewegung in England und Schottland Anfang des 19. Jahrhunderts, war gekennzeichnet durch falschgeistige Prophetien und Händeauflegen. Ausgehend von dieser katholisch-apostolischen Gruppe sind auch in Deutschland viele Einflüsse auf pfingstlich-schwärmerische und charismatische Kreise übergegangen. Dann wissen die meisten von uns, dass wir ja den Beginn der eigentlichen Pfingstbewegung, so wie wir sie auch kennzeichnen, sehen wir am Anfang des letzten Jahrhunderts, nämlich in den USA 1901 in Topeka mit Charles Fox Parham und im Bundesstaat Kansas im Jahr 1906 in Kalifornien mit William Seymour. Und die Pfingstler streiten sich immer, wer hat die Pfingstbewegung gegründet. Ja, also das sind die zwei Merkmale, wo die Pfingstbewegung durch Manifestationen gestartet hat. Vor allem auch in, in der Azusa Street in Los Angeles. Von dort haben sich dann die Lehren und die Praktiken über den ganzen amerikanischen Kontingent auch ausgebreitet und dann Stück für Stück auch weltweit. Der Paulus, er schreibt im 2. Korintherbrief diese verführerische geistliche Situation, die wir auf diese Zeit auf jeden Fall anwenden können. Er schreibt in 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Wir sehen dann, was Deutschland betrifft, 1907 einen Beginn. Da hat nämlich der Pastor, der Jonathan Paul, der führend auch im EC war, und einige Prediger der Heilungsbewegung, die haben Versammlungen besucht in Oslo, in Kristiania, und dort hat Jonathan Paul auch die sogenannte Geistestaufe empfangen. Er war davon überzeugt, dass in diesen Versammlungen das echte Geisteswirken erkennbar war. Er war ja zu der Zeit auch Vorstandsmitglied im Gnadauer Verband, von dem wir heute auch schon etliches gehört haben. Und 1907 wurden dann in Hamburg zwei Prophetinnen aus Norwegen zu Versammlungen eingeladen. Und wenn wir jetzt die biblische Grundlage in unserem Herzen auch bewegen, dann merken wir schon, zwei Prophetinnen, da stimmt was nicht. Nicht an der zwei, sondern an dem Titel Prophetinnen. Irgendwas ist da faul. Und da hätten ja schon die Alarmglocken angehen müssen. Und dort hat der junge Evangelist dann, der Heinrich Dahlmeier, der hat dort seine Geistestaufe empfangen. Und das Zeichen für diese Geistestaufe ist ja bis heute das Zungenreden. Ja, sowohl in den Pfingstkreisen als auch in der Charismatik. Die Zungenbewegung, wie man es auch nannte, die breitet sich dann aus in Deutschland, vor allem Kassel, Großalmerode. Und die führenden Brüder, die kamen immer mehr mit den Auswirkungen in Deutschland und den geistlichen Grundlagen dieser falschen Lehre in Berührung. In den Gemeinden war Aufruhr und viele hatten Angst, in den Gemeinden diese Bewegung, dieses Neue als dämonisch oder als vom Feind gesteuert zu identifizieren, weil sie hatten Angst für ihre Gemeinde und sie hatten natürlich auch Angst, etwas Falsches oder gar die Sünde gegen den Heiligen Geist zu begehen. Und Heinrich und August Dahlmeier, die davon so überzeugt waren, die sagten sich nach Erkenntnis der Wahrheit, sagten sie sich komplett nach vielen Kämpfen von diesem falschen Geist, dieser Pfingstbewegung los. Also wir müssen hier nochmal klar sehen, diese Konsequenz auch von Heinrich Dahlmeier, die ist wichtig, die ist auch heute für uns wichtig, weil jetzt gerade in diesem ökumenischen Bestreben, in diesem Bestreben, niemand auf den Schlips zu treten, sind wir doch oft versucht, ja, die Pfingstler, ja, und wir sagen dann nicht die Wahrheit. Ja. Aber ich habe mir angewöhnt, hier auch Ross und Reiter zu nennen, natürlich in einer vom Heiligen Geist gesteuerten auch Weisheit, das brauchen wir dringend, wir können nicht einfach da reinschlagen, aber wir müssen die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist, die Pfingstbewegung, die charismatische Bewegung ist von einem Geist von unten gesteuert. Punkt. Als ich damals mit meiner jungen Familie in die biblische Glaubensgemeinde nach Stuttgart kam, da hat mein Vater mir das einmal gesagt. Er hat gesagt, Martin, pass auf, das könnte ein Geist von unten sein. Er war da aber auch zurückhaltend, weil eine Tante von ihm, die Tante Lydia aus Roth am See, die hatte ständig Prophetien und die hat er sehr geschätzt und von dem her war er immer ein bisschen prüfend. Ja. Man weiß es nicht so genau, weil er hat damals eine Warnung ausgesprochen, der Geist von unten. Es war in so vielen Gemeinden in Deutschland eine große Unruhe entstanden und tiefe Spaltungen durch das Wirken dieses falschen Geistes waren entstanden. Und die führenden Brüder, die verfassten nach einem langen intensiven Prüfen, nach einem langen intensiven Ringen, nach eingehender Prüfung eine Schrift im Jahr 1909, die wir als die Berliner Erklärung kennen. Und ich empfehle jedem von euch mal, druckt euch mal die Berliner Erklärung aus und liest die mal ganz genau durch. Und ich bewundere den Mut und die Klarheit dieser Brüder, die damals in der Furcht vor Gott und unserem Herrn Jesus Christus diese Zeilen verfasst haben. Und darin verurteilten unsere Brüder die falschgeistigen Einflüsse des Pfingstgeistes sehr deutlich. Es lohnt sich also heute noch auch das mal zu lesen. Und wir sehen, dass der biblische Glaube nicht vereinbar ist mit der Charismatik und mit der Pfingstbewegung. Und durch dieses klare Statement kam es natürlich zu einer Spaltung bei der deutschen evangelikalen Gemeindelandschaft zwischen Evangelikalen und Pfingstlern. Aber auch die Pfingstler spalteten sich weiter, entwickelten sich weiter in verschiedene Gruppierungen. Da gab es dann die Volksmission, die Ecclesia, den heutigen BFP oder den Mülheimer Verband. Und die Trennung zwischen den Pfingstlern und den Evangelikalen war klar erkennbar bis ungefähr in die 1950er Jahre. Die Pfingstler hatten ihre Gemeinden und waren abgesondert. Aber mit dem Aufkommen der charismatischen Bewegung fand hier wieder eine Annäherung zwischen beiden Lagern dann statt. Und die sogenannte charismatische Erneuerungsbewegung war mit der Grundlage der pfingstlerischen Irrlehre in den großen Denominationen in den 60er Jahren eingedrungen. Lutheraner, Methodisten und vor allem die katholische Kirche nahmen die Lehre von der Charismatik in ihre Reihen auf und auch die Kirchenoberen haben das abgesegnet. Sie haben das bezeichnet als eine Bereicherung für unsere Konfession. Und das hat natürlich dann auch die Charismatik in den folgenden Jahren einen großen Vorschub gegeben, um weiter in Gemeinden eindringen zu können. Die charismatische Erneuerungsbewegung erfasste dann auch in der Folge die evangelikale und die evangelische Welt. Immer weitere Kreise weltweit wurden durch die Charismatik durchdrungen und in der falschen Lehre geprägt. Die liberalen Kirchenleitungen anerkannten die sogenannten Aufbrüche, ja, das war das Schlüsselwort, und ließen diesen falschen Geist in ihre Gemeinden eindringen. 1996 wurde ja dann die Berliner Erklärung durch die Kasseler Erklärung weitgehend aufgehoben und eine Zusammenarbeit zwischen evangelikalen und pfingstlerischen Christen zu ermöglichen. Vor allem der Vorwurf aus der Berliner Erklärung, es handle sich bei der Pfingstbewegung um einen Geist von unten, wurde komplett fallen gelassen. Wir sehen heute deutlich in der weltweiten Christenheit, dass durch die Charismatik neben der katholischen Irrlehre ein dominanter und zahlenmäßig großer Teil der sogenannten Christenheit das ausmacht, dass sehr, sehr viele Leute aus den Konfessionen dann in die Charismatik gegangen sind. Und das explodierende Wachstum ist hauptsächlich der Anziehungskraft der falschen Geisteswirkungen, der oberflächlichen Lehren und vor allem, und das möchte ich betonen, vor allem der Musik in Praise und Worship zu sehen. Heute erkennen wir in der Rückschau, wenn wir jetzt heute zurückschauen auf die vergangenen 20 bis 30 Jahre, die Entwicklung der unabhängigen Charismatiker. Das heißt auch neopfingstlerische Gemeinden, eine dauernde Vermischung von Irrlehre und biblischen Argumenten einer Musik, die sich Praise and Worship oder Anbetung nennt, aber im Grunde weltliche Grundlagen hat, ist gespickt mit frommen Floskeln. Diese Musik ist für Menschen gemacht, für das Wohlbefinden der Seele. Diese Musik ist nicht geistlich und sie führt auch nicht zu gottgewollter Anbetung, sondern sie befriedigt fleischliche, seelische Bedürfnisse der Zuhörer. Die Praise- und Worship-Musik ist einer der Hauptschlüssel des Satans, um Menschen jeden Alters in charismatische Gemeinden zu locken. Wir sehen dann die Entwicklung der charismatischen Megagemeinden weltweit auf jedem Kontinent. Jede dieser Gemeinden hat den Schwerpunkt auf dem Worship mit Rock- und Popmusik. Also es gibt keine Megagemeinde, die nicht Rock und Pop als Grundlage ihrer Worship, sogenannten Anbetung hat. Aber auch kulturelle Eigenheiten des Landes und besondere Schwerpunkte in ihren Gottesdiensten. Wir sehen aber in jeder dieser Gemeinde die falschen Lehren von einer Geistestaufe, von Zungenreden, von Befreiungsdienst, von Wunderheilungen, Ruhen im Geist. Aber je nach Kontinent sehen wir bei den Amerikanern, hauptsächlich auch in Europa, das Wohlstandsevangelium, die Visualisierung, die Mystik, aber auch Schamanismus und Ahnenverehrung, wie zum Beispiel in Afrika oder auch in Asien. Wo in der klassischen Pfingstbewegung noch Anteile von biblischer Lehre und moralischer Integrität erkennbar waren, sind in der Charismatik der heutigen Zeit dem Irrtum und auch der Blasphemie, der Gotteslästerung keine Grenzen mehr gesetzt. Wir haben nachher Beispiele davon. In den letzten 40 Jahren sind dann weltweit auf der charismatischen Grundlage unzählige Werke und Organisationen entstanden. Beispiele dafür habt ihr vielleicht schon mal gehört, das Vineyard Christian Fellowship, dann von David Yonggi Cho oder Paul Yonggi Cho in Korea, Lauren Cunningham, Jugend mit einer Mission, Teen Challenge, ja, Gründer David Wilkerson, Assemblies of God, AOG, da hängen auch die Royal Rangers mit dran, die auch in Deutschland sehr bekannt sind. Dann haben wir Derek Prince und seinen Dienst. Wir haben Hillsong, Brian Houston, Shandor Nemeth in Ungarn mit den Hitgemeinden. Wir haben Rick Joyner und Morningstar in den USA. Wir haben die Wort des Glaubensbewegung von Kenneth Hagin. Wir haben Benny Hinn von dem World Outreach Center. Wir haben C.P. Wagner aus USA, geistliche Kampfführung, die dritte Welle, und er ist sicherlich einer der Hauptgründer der NAR. Wir haben Joel Osteen, USA, Lakewood Church. Wir haben Bill Johnson, auf den wir heute ausführlich eingehen, von Bethel. Wir haben Joyce Meyer, wir haben Heidi Baker. Wenn wir nach Deutschland schauen, dann haben wir den Reinhard Bonnke. Er ist ja schon vor Jahren gestorben mit CFAN, also Christus für alle Nationen. Wir haben den BFP in Deutschland, wir haben Hillsong-Gemeinden, Bethel-Gemeinden und ICF-Gemeinden. Wir haben Walter Heidenreich von der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft, wir haben in Berlin den Wolfhard Margis, Gemeinde auf dem Weg, und wir haben in Stuttgart Peter Wenz vom Gospelforum. Es waren jetzt einfach nur mal so ein Überflug über die charismatische NAR-Szene. Wir seien dann deutlich in den letzten 30 Jahren ein Aufkommen dieses Begriffes, einer Bewegung, die sich New Apostolic Reformation nennt, also die neue apostolische Reformation. Und schon immer gab es in der Pfingstbewegung die Lehre von Wiederherstellung der Praxis in der ersten Gemeinde, also in der Urgemeinde in Jerusalem. Und das hängt natürlich auch zusammen mit der Lehre vom Zungenreden, den Wunderheilungen und den Propheten. Und die Pfingstler haben immer gesagt, es muss genauso sein wie damals in Jerusalem, dass wir diese Zustände wieder herstellen können. Die neue apostolische Reformation, dieser Begriff wurde von C.P. Wagner hauptsächlich geprägt in der Mitte der 1990er Jahre. Und Wagner war 30 Jahre lang Professor für kirchliches Wachstum am Fuller Theological Seminary. Und Wagner war auch Mentor für die bekannten charismatischen Leiter wie Rick Warren und John Wimber. Die NAR, Neue Apostolische Reformation, sehen wir diesen Begriff, und wenn wir das mal auseinandernehmen, dann sehen wir drei Worte. Wir sehen neu, wir sehen apostolisch und wir sehen Reformation. Und man könnte zu dieser Reformation auch Restaurierung sagen, Wiederherstellung. Das bedeutet, dass der fünffältige Dienst, so wie er in Epheser 4 beschrieben ist, auch die Ämter des Apostels und der Propheten wieder beinhaltet und für die heutige Zeit wieder aktiviert und hergestellt werden. Ich möchte mal den Originaltext lesen aus Epheser 4, Vers 11. Da steht: Und er hat einige zu Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zur mastervollen Größe des Christus. Das ist die Begründung für diese Leute, dass sie sagen, wir brauchen nicht nur Evangelisten, nicht nur Hirten, nicht nur Lehrer, sondern wir brauchen auch wieder vollmächtige Apostel, wir brauchen Propheten. Die NAR möchte aber nicht nur eine Restauration oder eine Reformation dieser Apostel- und Prophetenämter. Die NAR spricht ganz deutlich von einer Transformation. Sie sprechen deutlich davon, dass Gemeinden transformiert werden müssen. Also traditionelle Gemeinden müssen transformiert werden in dieses neue Bewusstsein und Handlungsweisen moderner Gemeinden, die diese Irrlehren mit im Gepäck haben. Und diese Transformation, vor allem Bethel und auch Hillsong, sie sprechen darüber, dass jeder Einzelne transformiert werden muss. muss. Weil sie wissen, eine Gemeinde kann es nur transformiert werden, wenn die einzelnen Leute schon transformiert, also verändert sind. Und die wesentliche Aussage, die Kernaussage besteht darin, dass eine Kirche von Aposteln und von Propheten geführt werden muss. Diese in Autorität herrschenden Apostel und Propheten, die beanspruchen ja für sich, dass die Kirche für ihre weitere Entwicklung auch neue Offenbarungen braucht. Und hier fängt ja die große Tragik an, dass ständig weltweit neue Offenbarungen kommen über Gemeinden, über Personen, über Dinge. Falschoffenbarungen, keine dieser Offenbarungen ist vom Herrn, weil der Herr hat hier eine Ordnung drin und diese Neuoffenbarungen gibt es nicht. Sie sind generell aus der Finsternis herstammend. Sie sagen auch, es braucht neue Offenbarungen, dass Heilungen, Wundertaten und sogar Totenauferweckungen, die größere Wunder darstellen sollen, als bei dem Herrn Jesus geschehen. Und das ist heute überall weltweit, auch in Deutschland sind es die Argumente. Wir kommen nachher auf einzelne Gemeinden, die das vertreten, zu sprechen. Warum sagen Sie das? Es ist erstens so, dass es sehr spektakulär ist und Sie ziehen damit, Sie locken damit Leute an. Ich weiß, wie Reinhard Bonnke mit seinen Heilungsversprechen, mit Heilungsgottesdiensten, mit Befreiungsgottesdiensten Leute angelockt hat. Und Leute sind aus ganz Deutschland, aus ganz Europa gekommen, weil sie einfach auch Heilung wollten. Und sie sind wieder so weggegangen, wie sie gekommen sind. Es ist ein riesiger Betrug, den ich persönlich selber in den letzten 30 Jahren erlebt habe. Aber sie sagen, diese Wunder, die Apostel, Propheten, diese Wunderzeichen, das ist die Vorbereitung dafür, dass die Wiederkunft des Herrn Jesus überhaupt stattfinden kann. Die in der Bibel beschriebene Braut Christi, wie wir sie auch kennen aus der Offenbarung, die wird in der NAR oft als Kriegsbraut dargestellt, welche den Boden für die Wiederkunft des Herrn Jesus in gewaltigem geistlichen und praktischen Schlachten einnimmt. In verschiedenen Truppenteilen der Amerikaner, vor drei Tagen habe ich das gehört, dass in verschiedenen Truppenteilen der Amerikaner jetzt im Krieg gibt es von den unterschiedlichen, sie haben ja auch verschiedene Religionen bei den Truppen, gab es 110 Anzeigen bei der militärischen Leitung, offizielle Beschwerden von Soldaten darüber, also die haben andere Glaubensüberzeugungen, ja, dass ihre Vorgesetzte den Krieg im Iran in ihrer Einheit im Wesentlichen als einen Baustein für die Wiederkunft Jesu genannt haben. Ja? Das sind also so die neuesten Dinge. Und da sehen wir, wie Menschen denken und dann auch politisch Einfluss nehmen wollen oder Einfluss nehmen wollen an Macht. Und hierfür wird generell eine hierarchische Struktur benötigt. Und diese hierarchische Struktur, die sehen wir ganz klar auch in der katholischen Kirche, über die wir heute schon einiges gehört haben. Wir sehen die aber auch bei den Zeugen Jehovas oder wir sehen das bei den Mormonen, wo es klar deutlich ist, ohne hierarchische Struktur kann keine Macht ausgeübt werden. Und jede menschenzentrierte Religion versucht einfach auf menschliche Art und Weise Einfluss auf Menschen zu nehmen und dadurch Macht und Einfluss zu bekommen. Und die NAR hat ein Ziel, nämlich Macht auszuüben, Macht zu bekommen. Die NAR, die sogenannten NAR-Apostel, die sprechen ganz offen darüber und sie behaupten ja, für Gott zu sprechen. Schon ab den 1940er Jahren wurden durch die Latter Rain-Bewegung, ja, übersetzt würde man sagen die Spätregen-Bewegung, die Irrlehren der schwärmerischen Königreichslehre und des militanten Dominionismus verbreitet. In der Folge sind alle pfingstlichen und charismatischen Strömungen und Gemeinden Stück für Stück von diesen Lehren durchsäuert und durchdrungen worden. In der Grundlage glaubt die NAR diese Bewegung, dass der erste Mensch Adam, weil er den ihm erteilten Auftrag, die Erde zu unterwerfen, nicht erfüllt hat, dass das bis heute unsere Aufgabe ist, die der Kirche übertragen worden ist. Und sie versuchen auf verschiedene Art und Weise das zu tun. Eine dieser Dinge ist die spirituelle Transformation, die an ein Erwachen glaubt, was wirklich schwer vom Erwachen des New Age zu unterscheiden ist. Wenn man sich die Grundlagen ansieht, sind sie dasselbe. Das okkulte Erwachen, eine Erleuchtung, eine Neognostik. Das Irreführende für viele Gläubige ist, dass sie Schriften aus dem Kontext nehmen. Also die Heilige Schrift, die Bibel, wie wir sie als Grundlage haben, da werden einfach bestimmte Versabschnitte oder Teile rausgenommen. Und wir sehen es zum Beispiel an dem Beispiel, wie sie mit Israel oder beim tausendjährigen Reich gelten. Es gibt ja viele Schriftabschnitte, die gelten nicht für uns. Die sind nützlich zur Lehre, aber sie betreffen uns jetzt nicht direkt, aber sie sind für die Juden. Ja? Und genauso beim tausendjährigen Reich, wir haben ja vorher in 2. Timotheus gelesen, ja, die Schrift muss richtig eingeteilt werden, auch nach Heilszeiten. Und wir können das tausendjährige Reich nicht einfach vorwegnehmen und sagen, das tausendjährige Reich besteht schon jetzt, wie es einige Irrlehrer tun. Und wir sehen bei der NAR, dass sie bestimmte Aspekte der Schrift nehmen, um das tausendjährige Reich, wo dann Christus auch ganz physisch in Jerusalem regiert, für die heutige Zeit schon anzuwenden. Und wir sehen das in der Gegenwart, in den ganzen Lehren. Sie glauben, dass sie jetzt das Reich Gottes einleiten. Jetzt wird das Reich Gottes auf der Erde verwirklicht. Und sie glauben, dass sie buchstäblich den Himmel auf die Erde bringen. Sie glauben, dieser verbreitete Satz, den Himmel auf die Erde zu bringen, und auf diese Weise sind sie immer wieder identisch mit der New Age-Bewegung, die glaubt, dass wir uns alle einer Ebene des Christusbewusstseins nähern müssen. Und das ist nichts anderes als ein purer Okkultismus in frommer Form. Wir müssen jetzt einige Begriffe der NAR, müssen wir einige Begriffe erklären. Die Frage ist, was ist Dominionismus? Dieser Begriff kommt immer wieder vor, Dominionismus. Und die Theologie des Dominionismus setzt sich aus drei Grundelementen, aus drei Grundannahmen zusammen. Erstens, Satan nahm nach dem Sündenfall widerrechtlich die herrschaftliche Stellung über die Welt ein, die eigentlich dem Menschen vorbehalten war. Zweitens, die Kirche ist Gottes Instrument, um Satan die Herrschaft wieder abzunehmen. Drittens, die Wiederkunft Jesu wird so lange hinausgezögert, bis die Kirche die Herrschaft über alle staatlichen und sozialen Institutionen der Welt errungen hat. Und wir sehen ja schon, wo wir da heute stehen, und wir sehen auch diese Unmöglichkeit und diese Blasphemie in diesen Aussagen. In Deutschland und in den USA ist ja eine Trennung zwischen Religion und Staat in der Verfassung verankert. Und trotzdem sind große Teile der US-amerikanischen Evangelikalen von Überzeugungen des Dominionismus geprägt. Also dieser Dominionismus ist nicht eine rein charismatische Spielart, sondern sie ist durch den gesamten evangelikalen Raum in USA gedrungen oder wurde natürlich auch durch die Evangelikalen in USA geprägt. Und darin sind diese Menschen der Überzeugung, dass die gesamte Gesellschaft für das Evangelium und die christlichen Werte erreicht werden muss. Rudolf hat es ja heute schon mehrfach erwähnt. Und das wird durch die Kingdom Now-Theologie, also die Reich Gottes Jetzt-Theologie, proklamiert, und das nicht nur bei Charismatikern. Der Einfluss der dominionistischen Strömungen aus den USA auf die deutschen Evangelikalen spielt hier eine besondere Rolle. Viele von euch wissen, dass ich in der Leiterschaft der Royal Rheinischer Pfadfinderschaft in Deutschland mit war. Und es gab ein Eurocamp, also alle europäischen Pfadfinder eines bestimmten Alters, die haben sich dann in Polen getroffen damals. Und ich weiß noch, dieses Camp-Motto hat geheißen Kingdom Now, but not yet. Ja? Kingdom Now, but not yet. Ganz eng verwandt, habt ihr vielleicht schon mal gehört, sind diese Begriffe auch mit dem Begriff Joels Armee. Ja? Joel's Army, abgeleitet und fehlgeleitet aus dem Propheten Joel, wird hier eine Elitetruppe proklamiert, auch beschrieben als geoffenbarte Söhne Gottes. Sie sollen durch Geistesoffenbarungen, auch mit der Hilfe von Engeln, die letzten Schlachten auf der Erde schlagen und dann dem angeblichen Jesus die vorbereitete Erde zur Herrschaft übergeben. Also im Prinzip ist das eine Haltung, wo dann Menschen sagen, was würde nur Jesus tun, wenn er uns nicht hätte? Ja? Und das ist menschlicher Götzendienst, die den Herrn völlig ausblendet. Das hat überhaupt nichts mit dem Evangelium zu tun, überhaupt nichts mit Hingabe oder Zerbruch zu tun. Wir sehen hier einen Begriff, der dann wirklich sehr wichtig ist, auch für die Zukunft. Wir sehen hier den Begriff der Seven Mountains Bewegung, also sieben Berge. In der NAR hat der Begriff Königreich eine ganz andere Bedeutung bekommen, als wir das bei dem Herrn Jesus und den 12 Aposteln sehen. Bei der NAR geht es beim Evangelium vom Königreich darum, den Himmel durch Wunder, durch prophetische Proklamation, Machterweisungen über die sieben Sphäre der Gesellschaft zu etablieren. Die sieben Berge des Einflusses in der Gesellschaft sind die Bereiche der Wirtschaft, der Politik, der Medien, der Kunst und Unterhaltung, der Bildung, der Familie und der Religion. Ja, nochmal für die, die mitschreiben: Wirtschaft, Politik, Medien, Kunst und Unterhaltung, Bildung, Familie und Religion. Die NAR spricht klar darüber und auch Charlie Kirk hat darüber gesprochen. Ja? Charlie Kirk war nicht nur dieser Märtyrer, wie er oft dargestellt wird, sondern war einer, der diese Lehren auch ganz klar mitvertreten hat, der Seven Mountains Bewegung. Er sagt, wer in diesen Schlüsselbereichen die Führung hat, bestimmt das Geschick einer Nation. Ja? Und das ist ja das Muskelspiel von Leuten, die sich selber genügen. Oder die NAR sagt auch, wir brauchen eine holistische, also eine gesamtheitliche Erweckung auf den sieben Bergen der Gesellschaft. Sie sagen, Gottes ursprüngliche Intention ist Herrschaft. Der Berg Zion ist die Position der Stärke, aus der Christen heraus agieren. Herrschaft ist Partnerschaft zwischen Gott und dem Menschen. Ja? Die NAR hat die Sichtweise einer positiven Transformation der Gesellschaft inklusive der weltlichen Institutionen durch Gläubige, die in jedem Lebensbereich das Königreich Gottes aufrichten wollen. Im Kern behauptet die NAR, himmlische Bedingungen auf diese zerbrochene und gefallene Welt herabzubringen. Das Königreich werde Gesundheit, Wohlstand, Frieden auf der ganzen Welt schaffen, so die Vertreter der NAR. Persönlich habe ich in den Gemeinden der Charismatik ganz oft diese Dinge erlebt, aber ich muss auch sagen, dass viele normale Mitglieder in den Gemeinden sich dieser NAR-Tendenz oder der Seven-Mountain-Tendenz überhaupt nicht bewusst ist. Ja? Viele marschieren dort mit, aber die Leiterschaft in diesen Gemeinden sind sich sehr, sehr wohl über diese Dinge bewusst. Wir sehen in der NAR hier ganz deutlich eine Bewegung, in der das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus keinen Platz mehr hat. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus wurde hier zu einem maximal religiösen Gütesiegel, ja, was man dann fromm noch braucht. Aber dieses Gütesiegel für menschlich-teuflische Ambitionen, da wurde das Kreuz dazu herabgewürdigt. Also das Kreuz und diese religiösen Floskeln, die man dort benutzt, werden einfach verwendet, um dem Ganzen einen frommen Anstrich zu geben. Es ist eine reine Machtdemonstration. Sie glauben, dass durch sie jetzt das Reich Gottes eingeleitet wird. Sie glauben, dass sie buchstäblich den Himmel auf die Erde bringen. Und das ist ein weit verbreiteter Satz, ja, den Himmel auf die Erde zu bringen. Das ist völlig identisch mit den modernen okkulten Strömungen. Dieser Satz, den Himmel auf die Erde bringen, den hat auch Bill Johnson verwendet. Er hat ein bisschen umgeschrieben, er hat gesagt, und der Himmel bricht herein. Das ist einer der Bestseller von Bill Johnson. Bill Johnson hat ja früher in der AOG, also in der Pfingstbewegung angefangen in Kalifornien und ist dann immer weitergegangen hin zu dieser charismatischen Megagemeinde in Redding, die heute wirklich sicherlich eine der einflussreichsten Gemeinden der Welt ist, vor allem über die Musik und vor allem auch über ihre Bibelschule. Er hat viele, viele Bücher geschrieben, unter anderem auch dieses Buch Invading Babylon, also eine Invasion oder Eindringen nach Babylon. Und er meint damit das Sieben-Berge-Mandat. Er sagt, wir müssen eindringen in die Gesellschaft, um in diesen verschiedenen Bereichen ein Mandat zu erhalten, um dort die Gesellschaft zu transformieren und das Reich Gottes in der Praxis aufzurichten, damit Jesus wiederkommen kann. Bill Johnson ist sicherlich einer der einflussreichsten sogenannten Apostel, Propheten und geistlichen Irrlehrer unserer Zeit. Andere sind zum Beispiel Rick Joyner oder Rick Warren. Bill Johnson spricht in seinem Buch über eine innere DNS. Und in den letzten 15 Jahren habe ich in den Gemeinden, in charismatischen Gemeinden immer auch gehört, wir brauchen eine besondere DNA oder DNS, ja, wie es genannt wurde. Und ist das Merkmal von aufstrebenden charismatischen Gemeinden, das ist unsere DNA. Hört unseren Lobpreis an, das ist unsere DNA. Schaut unsere Jugendgottesdienst an, das ist die DNA des Gospelforums. Ja? So wie wir es machen, das ist unsere DNA, also unsere innerste Kennzeichnung. Bill Johnson schreibt über seine DNA oder DNS oder die der NAR. In unsere geistliche DNS wurde eingeprägt nach dem Unmöglichen, um uns zu hungern, um vor dem Namen Jesus niederzuknien. Das ist eine ganz, ganz mystische Feststellung, dass wir nach den Unmöglichkeiten hungern sollen, um dann vor dem Namen Jesus niederzuknien. Das klingt alles hochtrabend, aber was bedeutet das eigentlich? Diese Königreichstheologie der NAR, sie ist absolut sinnverwandt mit der Sichtweise vom New Age. Bessel, und wir wollen an dem Beispiel von Bessel die NAR ein bisschen skizzieren, hat vor allem die School of Supernatural Ministry, also die Schule des übernatürlichen Dienstes, die BSSM. Und sie hat ja nach eigenen Angaben schon in der Vergangenheit über 16.000 Bibelschüler ausgebildet und mit falscher Lehre indoktriniert. Dort gibt es Grave Soaking, die Bibelschüler, die legen sich über Gräber von bekannten charismatischen oder pfingstlichen Größen wie Catherine Kuhlman zum Beispiel und wollen, ja, sie imitieren das ein bisschen aus Elisa, Elia, ja, über etwas drüberlegen und dann die Kraft, den Geist aufsaugen. Es gibt das Grave Soaking, es gibt Sozo, es gibt die Lehre der absoluten Erweckung ganzer Nationen. Es gibt die Lehre der Wunder, der Heilung. Es gibt Love After Marriage, also Kurse für Ehepaare. Und jedes Jahr werden Hunderte von jungen Menschen aus der ganzen Welt in Redding mit dämonischer Irrlehre infiltriert und unterrichtet. Ich selber kenne mindestens 15, 20 Jugendliche, die dort Bibelschule gemacht haben. Und die kamen wirklich verändert zurück. Und die bringen natürlich auch diesen Geist mit, bringen diese Praktiken mit. Und diese Praktiken, die sind zum Teil so obskur. Ja. Patricia Jones, sie ist eine der extremsten falschen Prophetinnen im Süden von USA. Sie hat ihre Bibelschüler, ich glaube in Phoenix war es, in Arizona, in die Leichenhallen geschickt, um Tote aufzuwecken. Ja. Also solche Dinge entstehen dann dort. Und wenn du in Redding ist ein Ort in den Bergen von Kalifornien, wenn du dort die ganz normalen Leute, die gibt es da tatsächlich auch noch, wenn du die fragst zu Bessel, die langen sich bloß an den Kopf, weil die Bessel-Studenten, die gehen halt ständig da raus und versuchen Menschen umzubiegen. Ja. Eine Sache war ganz tragisch, es war vor längerer Zeit, als das Lobpreisleiter-Ehepaar, ja, die Heiligendahls, die hatten ein kleines Mädchen und das ist an plötzlichem Kindstod gestorben, ja, die Olive. Und dann ist weltweit eine Bewegung entstanden, Olive aufzuwecken. Ja. Und wie schon am Anfang der Pfingstbewegung in Kassel, ja, da gab es den gleichen Fall, dass die Leute dann gesagt haben, es kann nicht sein, dass dieses Kind tot ist, ja, wir holen es zurück. Und weltweit wurde für Olive gebetet und gefastet. Ja. Und dann am dritten Tag hat man gesagt, ja, der dritte Tag ist der Tag der Auferstehung. Das hat nicht geklappt und die Mama hat dann gesagt, der vierte Tag ist ein noch besserer Tag der Auferstehung. Der fünfte Tag ist ein noch besserer Tag der Auferstehung. Am sechsten Tag sind sie dann vernünftig geworden und haben das Kind dann wirklich beerdigt. Was für ein Zeugnis stellt das dar? Das Gleiche hatten wir dann auch am Anfang der Pfingstbewegung. Ich glaube, war es in Groß-Almerode oder wo, Rudolf, gell? In Kassel? Ja. Wo auch ein Kind, ja, über lange, lange Zeit nicht beerdigt wurde, weil man gesagt hat, das muss aufstehen. Und diese mystischen Dinge, da sehen wir sofort, das ist eine teuflische Sache, ja, wo Menschen komplett in die Irre geführt werden. Bessel sagt ja in einer Selbstdarstellung auf der Internetseite, Bessel ist eine Gemeinde, die in der Liebe Gottes verwurzelt ist und sich der weltweiten Transformation durch Erweckung verschrieben hat. Das hört sich alles so nett an, ja, aber hier sehen wir wieder Transformation durch Erweckung. Einer der falschen Propheten und Co-Leiter in Bessel, Chris Wallington, behauptet, ich glaube, dass ein großer Teil der Kirche heute einen neuen dramatischen Übergang vollzieht, weg von der Konfessionslehre, von den Konfessionskirchen hin zu apostolischen Familien. Das wird oft als das aufkommende apostolische Zeitalter bezeichnet. Ein extrem dreister Prophet, von dem ihr vielleicht gehört habt, im Umfeld von Bessel, Sean Bolz, der hat sich Internetinformationen geholt, hat aus den Social Medias Kontakten Dinge geholt, hat sich über Leute informiert und wenn die dann in der Versammlung saßen, dann hat er ganz exakte Prophetien über diese Leute gebracht. Ja. Und das war natürlich ein Riesending. Sean Bolz ist der exakteste Prophet der USA. Er war überall in den Fernsehsendungen. Ja. Und dann kam natürlich raus, dass er einfach nur betrogen hat. Aber nicht nur betrogen, sondern auch große sexuelle Unreinheit war im Spiel über viele Jahre. Das ist auch signifikant für die ganzen Werdegänge der charismatischen Bewegung, ob das jetzt ein Brian Houston ist, ob das auch ein Mike Bickle ist, der nach über 40 Jahren ist rausgekommen, dass er einfach in Ehebruch und auch Pädophilie gefangen ist. Und er war der Begründer dieser weltweiten Gebetsbewegung 24-7, also 24-Stunden-Gebet, Initiatoren der Gebetshäuser, die in Deutschland dann auch entstanden sind. Und er ist sicherlich auch einer der führenden Köpfe der NAR-Bewegung, ich würde mal sagen, gewesen. Es gibt dann eine Entwicklung, die wir in Deutschland vielleicht nicht so mitbekommen haben in unseren Kreisen, aber es gibt eine Entwicklung einer Bibelübersetzung, die Passion-Übersetzung. Und ein NAR-Apostel hat nach seiner eigenen NAR-Übersetzung oder eine eigene NAR-Übersetzung gemacht, eine Übersetzung der Bibel, die als Passion-Übersetzung genannt wird, also Übersetzung der Leidenschaft. Und dieser falsche Apostel Brian Simmons, der ist ja im Dunstkreis von Bessel, von Stairway Ministries, und der ist der einzige Übersetzer dieser sogenannten bahnbrechenden Übersetzung dieses Projekts. Und Simmons Übersetzung wird von einflussreichen NAR-Führern unterstützt, darunter auch so viele falsche Apostel jetzt wie Bill Johnson oder Jean. Und Simmons behauptet, er hat diese Arbeit übernommen, weil er ein Bedürfnis nach einer emotional leidenschaftlichen Übersetzung der Bibel sah, die das Herz anspricht. Er sagte wörtlich, wir sind das Wort, das wieder Fleisch geworden ist. Wir sind die Reinkarnation Jesu Christi. Er glaubt, dass die führenden Übersetzungen der Bibel hauptsächlich dem Geist zusagen und Gottes Leidenschaft nicht angemessen eingefangen wird. Diese sogenannte Übersetzung ist keine Übersetzung, sondern ist ein blasphemisches Machwerk, um leichtgläubige Menschen einzufangen. Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Also ich habe die Schlachter 2000 genommen und habe einen Bibelvers genommen. Ich habe die Übersetzung nicht, ja, aber ich habe mir das besorgt. In Galater 6, Vers 6 steht ja, wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Und ich glaube, wir haben das auch verstanden und das ist auch ein gutes Prinzip, was wir in unseren Gemeinden auch ganz praktisch so handhaben sollten. Das als Hinweis. Die Passion-Übersetzung übersetzt es etwas anders. Und diejenigen, denen das Wort beigebracht wird, werden eine Vermittlung von ihrem Lehrer erhalten, eine Übertragung der Salbung findet zwischen ihnen statt. Und hier sehen wir, es hat ja überhaupt nichts mit dem zu tun. Ja? Du wirst auch in der Passion-Übersetzung nicht die Worte Sünde oder Heiligung oder Buße und die Sachen wirst du nicht finden. Ja? Es ist eine sogenannte Wohlfühlbibel, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat. Wenn ihr junge Leute habt, die sowas haben und so, sprecht mit ihnen darüber, ja, und warnt sie. Ja. Ich darf im Folgenden den Richard Moore, den Autor des vorgestellten Buches, den Richard Moore darf ich zitieren. Er schreibt: Als Amerikaner, der seit über einem Jahrzehnt als Missionar in Deutschland tätig ist, kann ich den wachsenden Einfluss von Bethel und der NAR in Deutschland und Europa aus erster Hand bezeugen. Die dort vertretenen abweichenden Lehren, oft auch durch Begriffe wie Erweckung oder geistlicher Aufbruch getarnt, haben mittlerweile in Deutschland Wurzeln geschlagen und sind dabei, die evangelikale Welt, die Freikirchen und das Mainstream-Christentum zu überrollen. Soweit. Der Einfluss von Bethel in Deutschland lässt sich besonders durch die Schlüsselpersonen, wie zum Beispiel Ben Fitzgerald, nachvollziehen, der sich in Europa und Deutschland stark engagiert. Fitzgerald ist Absolvent der Bibelschule von Bethel und Gründer und Leiter von Awakening Europe und Europe Shall Be Saved. Fitzgerald und seine Mitarbeiter, die alle auch auf dieser Bibelschule waren maßgeblich daran beteiligt, die Lehren von Bethel in Deutschland und Europa bekannt zu machen und zu verbreiten. Bill Johnson predigte in vielen Gemeinden in Deutschland. Ich habe ihn selber im Gospelforum 2 oder 3 Mal gehört. Und auch Jean-Luc Traxel, ja, Markus Wenz hat ja im Gospelforum dann die Pastorenschaft, die Hauptpastorenschaft übernommen, ja, also so nach vorne hin. Und Jean-Luc Traxel, sein Schwiegervater, Markus Wenz, sein Schwiegervater ist Jean-Luc Traxel. Also da kommen wieder Verbindungen zusammen. Ein Heilungsevangelist. Er ist auch gerade mit Bethel sehr verbunden, hat auch dort gepredigt. Und es sind durch Bethel in Deutschland mehrere Stützpunkte entstanden. So zum Beispiel ein wichtiger Stützpunkt in Füssen, wo mehrere Gemeinden im Umfeld angeschlossen sind. Ich bin deshalb so interessiert an dem Thema, weil ich war früher einmal in Füssen, habe dort ein Seminar gemacht bei den Royal Rangers und der Vater von dem jetzigen Leiter, der Jean-Christophe Nadon, der ist mit mir bei den Rangers groß geworden. Wir haben viel zusammen Kontakt gehabt. Viele Gemeinden in Deutschland haben inzwischen eine Partnerschaft mit der Bibelschule von Bethel am Laufen oder begeben sich unter die Dachorganisation. In Baden im FEG Rebland wurde von Awakening Europe wurde eine FEG-Gemeinde übernommen und die wurde auch gleich umbenannt in Awakening Church. Es gab zwar Vorwürfe über gefälschte Krankenakten als Beweis für die Heilung von Krebs, die standen immer noch im Raum, aber die Kirche war übernommen. Auch in Baden-Württemberg waren unzählige junge Bibelschüler, die wir kennen, in Redding. Auch dieser Johnny Nadon von Füssen und auch ein Pastor einer Gemeinde hier im Umkreis in Weil im Schönbuch. Ja, das ist die Fearless Church. Fearless Church und der Steve Tschunke. Und die haben ihre Selbstdarstellung, man kann ja die Website mal sehen. Er und seine Frau, die Rosi, die waren ja beide dort und dann auch in Füssen als Jugendpastoren und sie werden vorgestellt, Steve und Rosi bewegen sich unter einer starken Heilungssalbung und erleben, wie Gott im Alltag enorme Dinge tut. So erleben sie, wie Blinde sehen, Lahme gehen, MS und Krebs geheilt wird oder Metall aus den Körpern verschwindet. Ja? Also, die Sache ist ja obertragisch, aber meine Frau, die hat gesagt, hoffentlich haben die niemanden, der eine künstliche Hüfte hat, ja, mit dem Metall. Ja. Aber ich würde mal wirklich gern nachprüfen, wo sind denn die Blinden, die jetzt wieder sehen? Das wird mich interessieren. Ja. Es ist hier ein ganz großer, eine Bewegung von Scharlatanerie, von Angeberei, aber wir wissen auch, dass am Ende der Zeiten wirkliche Zeichen und Wunder geschehen, die vom Satan gewirkt werden. Ja, was hat es mit uns zu tun, die wir hier sind? Der größte und der subtilste Einfluss von NAR-Gemeinden, von NAR-Bewegungen wie Bethel, Hillsong oder ICF geschieht definitiv über die Musik. Bei der Lehre erkennen wir relativ schnell, dass da etwas nicht stimmt. Aber gerade unsere Jugendlichen, unsere Kinder und Jugendlichen, die Musik ist eines der Felder, was unheimlich einfach sofort auch da ist und die Seele beeinflusst, was schön ist, ja, was beeindruckt. Und hier sind wir als bibeltreue Christen nicht besonders gut aufgestellt, weil wir von der Argumentation her oft Schwierigkeiten haben, das zu definieren und zu sagen. Rudolf hat ja das in verschiedenen Publikationen schon gemacht und hat auch Liedbeispiele gebracht und Textanalysen gebracht, das ist sehr wertvoll. Aber das hier ist ein Kampfschauplatz, auch vor allem um unsere nachfolgende Generation, der enorm groß ist. Die deutschen Lizenzgeber für die Lieder in Gemeinden, also das CCLI, ja, die Gemeinden jetzt mit dem Beamer, die Liedtexte an die Wand projizieren, die sind ja dort beim CCLI, bei dem Lizenzgeber angeschlossen. Und ich weiß, dass dort bei dem Lizenzgeber 90% der lizenzierten Gemeinden, die spielen Lieder von Bethel oder von Hillsong. Ja, 90%. Und es waren Gemeinden, die noch vor 20 Jahren relativ geradlinig standen, aber wir sehen hier, was für ein enormer Einfluss diese Musik hat. Und diese Musik ist natürlich mit ihren Texten und mit diesem falschen Geist ein ganz großer Faktor, damit Gemeinden in die Dunkelheit geführt werden. Ich darf den Rudolf zitieren aus einer Publikation. Wenn man irgendeinen christlichen Radiosender anmacht oder eine beliebte Playlist öffnet, wird man ziemlich sicher Lieder von Bethel Music, Jesus Culture, Hillsong Music, Forerunner Music oder Gateway Worship hören. Diese äußerst populären Musiklabel kommen alle aus großen und einflussreichen Gemeinden, die entweder offen zur NAR gehören oder bedeutenden Einfluss zur NAR aufweisen. Wir glauben, dass die NAR-Musik ein trojanisches Pferd für die NAR-Bewegung darstellt. Letztendlich werden Lieder von Bethel Music und anderen NAR-Gemeinden von ihren Machern als Gebetsdeklarationen angesehen. Soweit das Zitat. Wir sehen, das große Problem ist immer die Vermischung. Ja? Es ist die Vermischung genauso wie mit dem Sauerteig. Dieser Sauerteig, der spielt genauso bei der Musik diese entscheidende Rolle. Und das Interessante bei dem Sauerteig ist ja, dass es heißt, ein wenig Sauerteig. Ja? Ein wenig Sauerteig. Und da kommen dann Leute und sagen, ja, du, ist das jetzt so schlimm gewesen, dass wir mal ein Hillsong-Lied in der Gemeinde gespielt haben. Ja? Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ist es denn so schlimm, wenn unsere Kinder diese CD anhören? Ein wenig Sauerteig. Und ich komme aus der musikalischen Richtung und ich kann wirklich bezeugen, es gibt kein gefährlicheres Instrument, um die nachfolgende Generation zu infiltrieren, zu transformieren in eine teuflische Art und Weise. Das ist alles ganz harmlos, es klingt alles ganz schön, es ist nicht, ja, und es ist vor allem unerkannt. Es ist wie ein Virus, der sich einfach ausbreitet und wenn er dann Fuß gefasst hat, dann löst er die Krankheit aus und die ist oft dann auch unheilbar, wie ich das selber bei vielen jungen Leuten festgestellt habe. Henley, ein dispensationalistischer Charismatiker, der stellt in den eigenen Reihen treffend fest, ich möchte zitieren, dieser Abfall hat schon begonnen, aber wird darin gipfeln, dass die abgewichene Kirche einen weltweiten religiösen Organismus führt und an der Seite des Antichristen zur Macht aufsteigt. Der Rahmen dafür steht schon bereit. Und die NAR bahnt den Weg dafür, dass die charismatischen, pfingstlichen und Erweckungsgemeinden daran teilnehmen. Sie werden sich miteinander einordnen für das Ziel, die Welt zu retten, das Königreich hineinzubringen, das scheinbar mit weltweitem Frieden beginnt. Die Vermischung humanistischer Anliegen mit der Botschaft vom Königreich harmonisiert hervorragend mit den Zielen der etablierten Kirchen. NAR-Apostel mit ihrem Ansatz der Infiltration von Systemen und Regierungen und der Ausrichtung auf die Menschheit statt auf Christus übernehmen rasch das Mantra des Papstes und der UN. Was passt schließlich besser mit ihrer Botschaft der Hoffnung und der Aufwärtsentwicklung aller Dinge zusammen als die Suche nach Weltfrieden? Ich möchte zum Schluss kommen. Wir sehen auf der Grundlage des Wortes Gottes deutlich diese Entwicklung. Wir sehen den Stand der NAR, der neuen apostolischen Reformation, als einen gewichtigen Baustein in der endzeitlichen Verführungsstrategie des Satans. Gerade Menschen, welche sich Christen nennen, werden gefangen in Irrlehren, Verstrickungen. Unser Gebet und unser Auftrag ist es womöglich, diesen Menschen zu helfen, diese Verführung zu erkennen, zu deklarieren und Buße zu tun. Weltweit gilt für die geistliche Situation unserer Tage alle Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Diese Bibelstelle aus 2. Thessalonicher 2, Vers 10 ist exakt anwendbar auf die Systeme, wie zum Beispiel die NAR. Für uns, die wir den Herrn Jesus Christus treu nachfolgen wollen, für uns, die wir als Grundlage der Schrift die Schrift haben, schreibt der Petrus in 2. Petrus 3, Vers 17, und André hat es heute Morgen in der Einleitung schon mal gelesen: Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Das wünsche ich jedem von uns. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit.